Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Matt spricht mit. Heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone im Herzen Wiens. Und wir befinden uns jetzt in den Räumen von Bapiano. Und ich darf ganz herzlich Elisabeth Schwäger als Gast heute begrüßen. Danke fürs Kommen.
Danke auch für die Einladung.
Ja, wie immer am Beginn zur Biografie unseres Gastes. Elisabeth Schwäger ist seit Juni, glaube ich, oder ist es November?
Seit November
Chefin, also künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl in der Region Salzkammergut. So, sie ist eine der profiliertesten und, glaube ich, erfahrensten Kulturmanagerinnen unseres Landes. Sie war Theaterdirektorin, Festivalleiterin, Ausstellungsmacherin, Universitätslehrerin, Dramaturgin, kurzum ein künstlerisches Allround-Talent. Elisabeth Schwäger blickt auf eine beeindruckende und sehr vielfältige Karriere zurück. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, um es genauer zu sagen, Komparatistin, also vergleichende Literaturwissenschaftlerin, hat am Anfang auch für Zeitschriften wie Falter und dann für den Umriss, war sie Mitgründerin, gearbeitet. Dann Tätigkeiten als Dramaturgin in Bremen, München, Wien, Dozentin an der Hochschule für angewandte Kunst, dort auch Schwerpunkt Bühnenbild. Ja, und dann 1993 bis 2001 künstlerische Leiterin des Marsstalls und Chefdramaturgin am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Dann Intendantin Schauspiel Frankfurt und von 2009, glaube ich, bis 2015 Leiterin der Kunstfestspiele Herrenhausen, das ist bei Hannover. Und 2014 Direktorin der Akademie für Darstellende Künste in Baden-Württemberg. Sie war auch als Ausstellungsmacherin erfolgreich, hat bei der Documenta 1987 mitgearbeitet, hat Ars Electronica, Festwochenausstellung, ich glaube, die hieß Im Auge des Taifuns damals, und war auch für die Kunsthalle Schirm und Kommissärin war sie der Biennale Venedig für den österreichischen Pavillon, das war 2001. Elisabeth Schwäger verantwortet auch eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Publikationen. Ich nenne nur eines, Täuschung ist kein Spiel mehr, Nachdenken über Theater, über das Theater werden wir auch reden, Simulation und Illusion, Frankfurter Dialoge, philosophische Salons, Kunst statt Theater, nur um einiges zu nennen. Ja, Intendantin, darf ich so sagen, Geschäftsführerin, künstlerische Leiterin, Kulturhauptstadt Bad Ischl, Salzkammergut, das klingt ein bisschen so nach Nachkriegszeit, ja, Tradition, Heimat, Nachkriegsfilmidylle, Weißes Rössel, Peter Alexander plus ein bisschen Sissi und Franz Josef. Ja. Ist Ihre Arbeit dort auch ein bisschen ein Kampf gegen überholte Klischees? Ist das Ziel der Kulturhauptstadt auch ein bisschen Teil einer Selbstfindung der Region zu werden, sozusagen einen neuen Platz in der Welt zu finden? Wie legen Sie das an?
Naja, also ich habe es ja übernommen, da ist ja schon einiges passiert. Mhm. Der Titel wurde errungen mit einem Bewerbungsbuch, das eigentlich sehr sympathisch war, ja, weil es sehr unprätentiös rüberkam und versucht hat, Vorzüge und Nachteile dieser Region irgendwie aufzuzeigen. Ja. Und ich denke, das Interessante daran ist, erstmal ist es zum ersten Mal, dass eine Kulturhauptstadt im alpinen ländlichen Raum stattfindet. Ja. Und das ist letzten Endes auch der Reiz. Erstmal hast du immer das Gefühl, das ist eine wahnsinnig kulturträchtige Region, ja, und sie hat auch eine kulturträchtige Geschichte, die einfach durch den Salzabbau natürlich gegeben, ja, worden ist. Aber sie hat die gleichen Probleme, wie sie europaweit eigentlich, mhm, vorhanden sind. Also das Nord-Süd-Gefälle, dass du wirklich sagst, im Norden ist die Industrie, mhm, im Süden Landwirtschaft, mhm, dort Mikrolandwirtschaft. Ein Tourismus, der in manchen Teilen dieser Region extrem ist, mhm, und in manchen Teilen gar nicht. Ja. Mhm. Du hast eine Abwanderung ohnegleichen, also ein Brain Drain, und, mhm, die jungen Leute sind nicht unbedingt, die dort bleiben. Und da gilt es so quasi, Alternativen oder Strategien zu entwickeln, wie du diese Region sozusagen jenseits ihrer touristischen Zeiten, mhm, im Sommer und im Winter, mhm, bewohnbar machst, interessant machst, dass du es aufladest mit Kunst- und Kulturprojekten. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen jetzt
herzustellen. War das auch ein bisschen ein Grund, warum Bad Ischl gegen durchaus starke Bewerber wie St. Pölten, wo ja, glaube ich, auch wesentlich mehr Geld im Spiel war, oder Dornbirn, gewonnen hat?
Ich denke, das war sicherlich einer der Gründe, mhm, weil das einfach europäische Phänomene sind, die im Augenblick, mhm, wirklich Thema sind, also wie geht man mit Klima um, wie geht man mit dem ländlichen Raum um, ist das eine Zukunftsperspektive? Also wir wissen, dass die Städte ihre Probleme haben, die Länder aber auch. Ja. Ja. Und deswegen war, glaube ich, ist das, auch weil es so unprätentiös war und so ganz normal einfach bodenständig versucht hat, die Themen aufzurollen, mit guten Künstlern übrigens. Und das fand ich eigentlich sympathisch und hat mich auch dazu bewogen.
Aber Sie haben an sich auch nichts gegen diese Tradition. Kann man die auch vitalisieren oder der ein neues Antlitz geben, die ja doch stark mit dem Ort verbunden ist?
Also ich glaube, Traditionen sind, haben ihre Wichtigkeit. Wir brauchen sie, das sind unsere Ressourcen, aus denen wir schöpfen. Aber Ressourcen musst du pflegen, ja, dass sie weiterleben können. Und das heißt, sie passen sich dann auch und sie sollten sich immer wieder auch neuen sozusagen Gegebenheiten anpassen, sich verändern. Und das ist das, was im Grunde genommen dann interessant ist. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Tradition, die mit mir geht und sich auch verändert. In dem Augenblick, wo sie feststeht, dann kann ich weder nach vorne schauen noch zurück. Ja. Und das ist.
Können Sie da vielleicht schon, vielleicht werden Sie uns ein konkretes Projekt verraten? Oder ist das zu früh?
Ich würde das jetzt, wir haben ja Pressekonferenz gehabt und haben also etliche Projekte vorgestellt. Ja. Natürlich beschäftigt man sich mit der Geschichte dieser Region. Ja. Und, aber zum Beispiel ein Projekt ist das Wirtshauslabor, wo wir wirklich versuchen, das Wirtshaus wieder zu reanimieren, unter Anführungsstrichen. Es gibt natürlich gute Gasthöfe dort, aber es gibt auch sehr viele, die einfach nicht mehr existieren oder nur noch halb existieren. Ja. Und die Jugend so quasi nicht übernimmt, die, die alte Generation nicht ablöst. Und wir versuchen da sozusagen mit guten Köchen und mit den Touristikern da so praktisch neue Methoden zu entwickeln. Was können wir aus Wirtshäusern machen, dass das Stammtisch wieder interessant wird. Nicht alles über Facebook, sondern
effektiv. Also das heißt, so Kulturprojekte, die auch durchaus soziale, ökonomische Implikationen haben.
Die wirklich versuchen, sozusagen einen Ort zu animieren und zu sagen, das ist ein Ort, wo auch Kultur stattfinden kann, wo man durch Digitalisierung Hybridveranstaltungen ermöglicht, dass die Leute da einfach wieder hingehen und wissen, das ist ein Ort, wo man sich treffen kann, sich austauschen kann und nicht über die relativ einseitige Kommunikation des sozialen Medien irgendwie läuft.
In der Kulturhauptstadt stellt man sich die großen Städte vor, Paris wie in London. Und da scheint eigentlich bei den Kulturhauptstädten auf europäischer Ebene jetzt immer gewählt werden. Das scheint fast wie ein bisschen ein Euphemismus zu sein, eine Beschönigung. Daher war die Frage, wofür braucht man sie? Aber das war jetzt schon eine klare Antwort. Man braucht sie, um eben Gegenden wiederum ins Bewusstsein zu bringen und auch zu reanimieren.
Ja, so wie sie naja, es ist ja, man ist ja nicht so, dass sie nicht animiert sind, sondern die haben das, was man ja feststellt, wenn man sich mit der Region beschäftigt, es ist wirklich ein ganz großes Potenzial vorhanden. Und du musst, hast manchmal nur das Gefühl, du musst die Tür aufmachen und es einfach rauslassen. Und es geht natürlich schon darum, diese Region, was für ein Potenzial hat sie, um sich noch weiter zu entwickeln und mit ihren Ressourcen so konstruktiv umzugehen, dass das ein wirklich ein interessanter Lebens Möglichkeit bietet, dort zu sein und einen Raum erstellt, der letzten Endes Vorzüge hat. Du lebst am Land, gesund, du musst das Klima natürlich irgendwie im Auge haben, dass du es nicht kaputt machst. Und du musst natürlich, was wir versucht haben, auch klarzumachen, dass die Mobilität natürlich garantiert sein muss, und zwar jenseits des privaten PKWs. Und da muss ich sagen, da ist also die ÖBB extrem konstruktiv gewesen in den Gesprächen, verändert ein bisschen die Fahrpläne, hat uns auch sämtliche Bahnhöfe zur Verfügung gestellt, um Artists in Residences draus zu machen.
Aber das Thema ist ja auch der Massentourismus. Und man spricht ja heute doch bei vielen Orten schon von einem Overtourism, also Übertourismus. Und einerseits dient das Projekt sozusagen dazu, auch die jetzige Situation zu überdenken, auch den Tourismus zu überdenken. Andererseits führt es wieder zu verstärktem Tourismus. Ist es nicht auch ein bisschen ein Dilemma?
Könnte ein Dilemma sein, aber wir versuchen das ja auch so zu bauen, dass es nicht zum Dilemma wird. Ja. Also erstmal ist natürlich der Hypertourismus ist ein Thema. Aber wir versuchen ja diesen ganzen den Tourismusbegriff auch anders zu denken. Ja. Also wir reden nicht mehr von Tourismus alleine, sondern wir sagen, wir teilen ein Land. Der, der kommt, bringt was von außen mit. Der da ist, schenkt was dem Gast. Und das ist so quasi, wir haben Sharing Salzkammergut, die Kunst des Reisens genannt. Mhm. Was wir vermeiden, ist so quasi Veranstaltungen im Sommer zu machen, ja, wo ohnehin schon wahnsinnig viel passiert. Ja. Und auch nicht unbedingt in der Winterzeit, sondern wir fangen im Januar an, gehen bis Juni und von September bis, bis November. Also wirklich versuchen, die Zeit, die eigentlich nicht touristisch wirklich benutzt wird, die sozusagen aufzuladen und die interessant zu machen, da auch Pakete zu schnüren. Ja? Mhm. Sicherlich, es werden Ausstellungen über den Sommer laufen, ganz gerade, das muss man machen, aber die Veranstaltungen und das, was wir da sozusagen auch an partizipativen Workshops und so weiter, um die, um auch die Bevölkerung mitzunehmen, schon in die Wege leiten oder schon funktionieren jetzt schon, soll eigentlich im Frühjahr und im Herbst stattfinden.
Das heißt, es ist auch stark eigentlich nach innen gerichtet und nicht nur nach außen. Also für die Leute vor Ort soll auch was.
Also es ist ganz viel, also du kannst eine Kulturhauptstadt, glaube ich, nicht ohne die Bevölkerung machen. Und ich muss ja sagen, die Projekte, die wir jetzt schon präsentiert haben, da sind also 85% davon in lokaler Trägerschaft, also in regionaler Trägerschaft mit Künstlerinnen von vor Ort. Und das macht es auch spannend. Ja? Wir haben immer nur darauf geachtet, dass die europäische Dimension garantiert ist. Das heißt, der Austausch und der Dialog mit dem internationalen Terrain natürlich gegeben ist.
Es ist ja so ein Stichwort in dem Zusammenhang, ist auch Nachhaltigkeit. Und wenn Sie jetzt auf Graz schauen und Linz, Graz 03, Linz 09, was ist da richtig gelaufen, was ist falsch gelaufen? Ist auch nicht da die Gefahr, da, dass man Strukturen schafft oder aufbläht, die danach sehr viel Geld kosten und eigentlich dann wiederum das, das Potenzial nehmen für die operativen Budgets, die man braucht, für die Gruppen, die dort aktiv sind und so weiter?
Also das ist sicher ein Argument.
Ja.
Aber im Salzkammergut kann man nicht davon reden, dass es besonders viele Institutionen gibt, die viel fräsen können, meine ich, an Budgets.
Ja.
Sondern es gibt meistens kaputte Institutionen, ich sage jetzt, die wirklich stark renovierungsbedürftig sind. Ich habe aufgrund dessen, dass es eigentlich keine Orte gibt, wo die Kunst sich präsentieren kann, habe ich mal eine Leerstandsanalyse in Auftrag gegeben, die wirklich spannend ist. Wir haben jetzt über 300 Objekte jetzt mittlerweile gefunden, die wir dann natürlich auch der Szene zur Verfügung stellen wollen, darüber nachdenken, kann man sie nutzen. Wir arbeiten da auch mit den Instituten von der TU zusammen über Raumplanung und wie kannst du Bodenversiegelung vermeiden, indem du eben revitalisierst die, die Gebäude, die da sind. Und also ich glaube, das Wichtigste für diese Region ist, dass man der Szene die Möglichkeit gibt, präsent zu sein. Und dafür musst du Orte schaffen. Und die versuchen wir anzubieten. Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit jetzt Linz oder Graz, wo natürlich große Institutionen durch die Kulturhauptstadt entstanden sind, die aber auch, und das darf man nicht vergessen, weil viele sagen, was ist übrig von Linz? Linz ist eine Kulturhauptstadt, wirklich eine Kulturhauptstadt geworden. Ja? Also die Kultur ist wirklich ein maßgeblicher Anteil dieser Stadt, wo sich also Wirtschaft, Industrie in eine Balance gebracht hat, die schon relativ einmalig ist.
Also insgesamt doch sehr positiv.
Ich finde positiv. Ich weiß, dass die freie Szene da das als Nachteil empfindet, weil sie das Gefühl hat, das Geld fließt in die Institutionen. Aber das Klima, das sich ergeben hat dadurch, dass Kunst überhaupt einen Raum hat, ist das Ergebnis von so einer Kulturhauptstadt. Und das hoffe ich natürlich, dass wir das im, im Salzkammergut auch erreichen, dass da ein Bewusstsein entsteht, dass ohne Kunst so auch so eine Region gar keine Chance hat.
Ja. Sie haben Theater geleitet, Sie haben auch Festivals oder leiten jetzt ein Festival. Was ist da anders? Was macht Ihnen mehr Spaß?
Ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann. Aus dem, also die Kulturhauptstadt ist für mich kein Festival.
Okay.
Es ist so quasi ein Versuch, Türen zu öffnen und Brücken zu bauen, zu schauen, was da ist, wie kannst du das so quasi erweitern, wie kannst du es international andocken, wie kannst du so quasi Impulse schaffen, auch dass sich die Region untereinander vernetzt, das ist ja auch schon also nicht ganz so einfach bei 23 Gemeinden, die sehr eigenwillig sind und sehr stolz sind in ihrem, in ihrer Eigensinnigkeit, zu sagen, hallo, könnt ihr mal von Bad Gäusern auch nach Gmunden schauen und umgekehrt, da könnte es nämlich wirklich gute Kooperationen geben. Also wir haben es immerhin geschafft, dass die BürgermeisterInnen jetzt alle mal zusammen auch sitzen und wir gemeinsam beraten. Also ich würde das nicht mit einem Festival vergleichen. Ich möchte auch nicht von Highlights reden, ja? Sondern man versucht, so möglichst nachhaltig in diese Region hineinzuwirken. Mhm. Und ein Haus zu leiten ist nochmal ganz was anderes, ja? Weil du natürlich, wenn du ein großes Theater hast, wo du einfach zwischen 150 bis 200 oder 300 Personen hast, die du berücksichtigen musst, die du zusammenschweißen musst, das ist ein, da denkst du langfristig.
Langfristig, ja.
Also du planst so quasi in einer Periode, wo du sagst, du baust was auf und so schweißt du die Leute zusammen, dass sie sich identifizieren, nicht nur mit dem Haus, sondern auch mit dem Ort, wo sie arbeiten.
Mhm. Das heißt, Sie hatten eigentlich Glück, dass Sie beides machen konnten. Es hat auch beides Spaß gemacht. Kann man das
es
so
war,
sagen?
Es war jedes Mal eine enorme Herausforderung. Und ich habe ja nicht immer die leichtesten Terrasse übernommen und bin dafür sozusagen bekannt, dass es am Schluss aber dann trotzdem steht.
Okay. Komme ich noch dazu. Vielleicht weit zurückblickend. Aus welchem familiären Umfeld kommen Sie? War das schon sehr kulturaffin? Ja.
Ja, also ich komme aus einer typischen Wiener akademischen Familie und meine Mutter war Ethnologin und mein Stiefvater auch. Ja. War also ein spannungsreiches Familienleben und meine Eltern haben so nach dem Krieg, waren ja eigentlich schon relativ alt, es war diese Generation, die durch den Krieg eigentlich Zeiten auch verloren hat und waren einfach nur bemüht, dass wir womöglichst kosmopolitisch und international aufwachsen, mehrsprachig und davon profitiere ich heute noch.
Und Ihr Berufstraum damals, was war das? Kennen Sie? War das schon Theaterleitung und Dramaturgie, Schauspiel?
Nee. Nein, ich war von Anfang an, hat mich einfach mehrere Bereiche interessiert.
Das und haben Sie ja dann auch.
Also ich habe mich nie so fokussiert. Ja. Also ich glaube, meine Mutter wollte, dass ich Wissenschaftlerin wäre, mein Vater wollte, dass ich Ärztin wäre. Das habe ich beides irgendwie nicht so verfolgt. Ich wollte dann Tischlerin werden, Kunsttischlerin. Da hat mich meine Mutter dann auch in eine Tischlerei geschickt. Das hilft mir auch heute noch, damit ich mal ein paar Sachen selber machen kann. Aber es war immer so, dass mich eigentlich alles, was so zwischen, also soziale Vorgänge, ja, also ich bin eigentlich auf die Komparatistik dann gekommen, weil ich wollte interdisziplinär arbeiten. Mich hat immer interessiert, sozusagen, wie sich in Literatur gesellschaftliche Prozesse widerspiegeln. Ja. Ja. Und dieses Verhältnis, das habe ich eigentlich
in allen Bereichen, vom Ausstellungsmachen bis hin zum Theater machen.
Ja, mich hat immer, wenn Sie sich erinnern, was ich in der Akademie gemacht habe, war ein kleiner Fehler. Also das Auge des Taifun war innerhalb
das war die Akademie.
Das war die Akademie, die 300-Jahr-Feier der Akademie. Ja. Das war schon sehr interessant, die ganze Rickstraße zu sperren für einstürzende Neubauten und Heiner Müller und Erich Bonn. Das war schon
aber da hat man ja auch die Spannbreite gesehen.
Ja,
ne?
Ja.
Also und Musik, bildende Kunst.
Mich hat immer interessiert, ich habe einen Tempel der bildenden Kunst, aber mich hat interessiert, was macht das Performative mit dieser bildenden Kunst. Wie ich in der bildenden Kunst gearbeitet habe, habe ich immer versucht, sozusagen andere Denkweisen hineinzubringen und im Theater habe ich auch immer versucht, andere Denkweisen aus der bildenden Kunst oder aus anderen Disziplinen hineinzuholen. Und diese Spannung, also diesen Dialog herzustellen, um aus der Reibung sozusagen eigentlich neue Sachen entstehen zu lassen. Und das hat mich eigentlich am meisten interessiert. Deswegen habe ich immer gesagt, ich sitze zwischen allen Stühlen.
Ja, weil man hat doch das Gefühl, dass die Welten sehr getrennt sind. Dass also die bildende Kunst wenig mit dem Theater zu tun hat. Die treffen sich auch nicht, die Leute, die Filmleute nicht. Die Theaterleute, vielleicht das noch eher, aber auch schon Trennung. Architektur ist auch abgetrennt. Bei Ihnen fließt das zusammen.
Ja, muss auch, finde ich. Ja. Weil man kann unglaublich viel voneinander lernen. Mhm. Also das ist zumindest für mich der wirklich interessante Punkt. Ein Architekt, der sich nicht mit Musik beschäftigt, finde ich, hat ein Problem mit Harmonien oder mit Proportionen. Ja? Mhm. Und das gehört auch oft zusammen. Wenn du dich mit den Leuten beschäftigst, dann weißt du auch, dass sie in diese Terrasse sehr wohl hineingehen. Und da hat sich auch, muss ich sagen, im 20. Jahrhundert auch extrem viel verändert. Ja, also auch das Gesamtkunstwerk war ja letzten Endes schon auch ein Schritt in die Richtung, dass man Kunst denkt umfassend, ja. Mhm. Und das ist nicht, also wenn du einen Cage siehst, der mit Merce Cunningham und mit Rauschenberg zusammengearbeitet, die haben natürlich auch das Theater zwar sehr viel später, sie haben zuerst die Musik und den Tanz revolutioniert und das ist dann ins Theater reingekommen. Mhm. Also Minx, ich kann mich noch erinnern, in den 70er, 80er Jahren, da ist das plötzlich aufgebrochen. Ja. Ja? Und ich glaube schon, dass heute ein größeres Verständnis ist dafür, die Genres sozusagen miteinander zu verbinden und zu merken, dass man da durchaus interessante Konstruktionen entwickeln kann. Mhm. Und ja, passiert klar heute mehr.
Sie waren Direktorin, Sie waren Festivalintendantin, jetzt leiten Sie eine Kulturhauptstadt. Sie haben sicher selbst visionäre Theaterarbeit geleistet, visionäre Theatermenschen kennengelernt. Was macht großes Theater aus?
Heiner Müller hat einmal was Gutes gesagt. Er hat gesagt, man muss in ein Theater anders reingehen, als man dann rauskommt. Und das ist wie so auf Reisen gehen. Ja? Das heißt, Sie gehen auf Reisen und fahren doch nicht in ein fremdes Land, um dann dort auch die Currywurst zu kriegen, die Sie hier vor Ort kriegen. Sondern Sie wollen andere Gerüche, andere Gewürze, ein anderes Licht, andere Farben, andere Menschen, andere Lebensweisen entdecken. Und so ist für mich Kunst immer eigentlich eine Reise in ein fremdes Land. Und ich möchte erstaunt werden. Und das Erstaunen, da muss ich nicht immer einverstanden sein. Ich kann mich auch ärgern. Das gehört auch dazu. Genau. Ja, aber es muss mich in irgendeiner Form erregen und auf andere Gedanken bringen.
Das ist auch das Theater, für das Sie dann stehen. Und auch Ihre Programme. ich habe nur nachgelesen, das ganz lustig gefunden, der damalige Volkstheaterdirektor, also Volkstheaterdirektor wurde, Gustav Manker, hat gesagt, jetzt als Direktor wird es schwer sein, einen guten Charakter zu behalten. Sie waren Theaterdirektorin. Wie schaut es da aus mit dem Charakter? Und was macht die Aufgabe vielleicht auch schwierig?
Naja,
Sie
du musst
auch Konflikte durchzustehen, ja?
Ja, also meistens sind die Konflikte eher kulturpolitisch und wichtig ist, dass die Leute, mit denen du das Theater machst, du machst ja nicht als Intendant das Theater und Intendantin, sondern du brauchst ein ganzes Team, das auf Augenhöhe mit dir sozusagen alles entwickelt. Und die tragen das auch, das heißt, sie tragen auch Konflikte mit. Mhm. Ja? Und sie wissen auch ganz genau, wo man Gratwanderungen macht, die man dann aber auch zu argumentieren hat. Mhm. Also wenn du, das war für mich waren das immer spannende Aufgaben. Ich habe ja mit Schlingensief gearbeitet, ich habe mit Pistoletto gearbeitet, ich habe mit Kentridge gearbeitet. Also es sind ja immer Leute gewesen, die ich aus anderen Terrains dann ins Theater hineingeholt habe. Ja. Und das waren eigentlich im Grunde genommen da haben sich Leute aufgeregt. Es hat Diskussionen gegeben im Theater. Ich finde, das gehört aber auch dazu.
Ja? Wie sehen Sie die gesellschaftliche Rolle des Theaters heute noch? Kann Theater noch etwas bewirken? Ist es noch quasi ein relevanter Ort für Emanzipation, für gesellschaftliche Debatten? Oder ist es, um es jetzt mal polemisch zu formulieren, so eine Selbstbefriedigungsmaschine selbstgerechter urbaner Eliten, die sich dann auf die Schulter klopfen und sowieso bestätigt werden in dem, was sie glauben?
Also ich denke, dass die Institutionen schon da nachdenken müssen und aus sich heraus so quasi eine Weiterentwicklung wirklich anstreben müssen. Mhm. Ich halte Theater für wirklich wesentliche Orte, weil sie Möglichkeiten bieten, dass du gemeinsam mit anderen etwas erlebst und über diese Gemeinsamkeit soziale Kompetenz, die er erarbeitet. Ja. Und die soziale Kompetenz ist etwas, was im Grunde genommen das friedliche Miteinander ermöglicht und dir lehrt, dass du über kritische Impulse oder über einen Dialog es schaffst, in eine konstruktive Streitkultur zu kommen. Mhm. Also du haust nicht, sondern du versuchst, ein Miteinander zu ermöglichen. Und das wird meistens unterschätzt. Also für mich sind das Brennpunkte. Und wir wissen auch aus sozialen Studien, dass gerade in der Urbanistik Orte, die keine Kulturinstitutionen haben, da wird das Klima rau. Ja. Es wird sozusagen hart, es wird brutal, es wird aggressiv. Mhm. Also sind diese Orte auch Arten von Blitzableitern, die eine Gesellschaft braucht, um sich geistig und emotional zu regenerieren.
Können Sie mit dem Begriff des Theaters als moralische Anstalt noch etwas anfangen? Ich frage vielleicht noch ein bisschen weiter. Ist zu viel Moral nicht Gift für die Kunst? Ich sage es in Bezug vor allem auf die jetzigen Debatten um Political Correctness, Identitätspolitik, Wokismus.
Ja, das ist, also ich würde sagen, das ist jetzt ein sehr komplexes Thema, dass man mit da einem Satz
fast eine Stunde drüber
nicht
reden,
bearbeiten kann. Ja. Also das treibt sehr viele Menschen um, auch zu Recht, weil wir oft, also das hängt ja mit Machtstrukturen zusammen. Und auch Theater sind sozusagen Machtapparate, die nach bestimmten patriarchalen Systemen meistens vertikal gebaut sind. Und da verändert sich etwas. Und es verändern sich ja auch die Argumentationen. Also in den 70er Jahren haben wir gesagt, Moral hat in der Kunst nichts verloren. Wir müssen sozusagen Grenzüberschreitungen zulassen. Mhm. Der Kunstraum war ein anarchischer Möglichkeitsraum, wo du natürlich Utopien bis Dystopien und so weiter diskutieren konntest. Wenn du, und jetzt kommt aber etwas, und das hat ja was mit auch Umstrukturierung, das sagen wir, es strukturiert sich im Augenblick die Gesellschaft derartig um. Mhm. Ja? Also nicht nur auf geopolitischer Ebene, sondern auch inhaltlich. Dass sich natürlich alle Wertesysteme auch plötzlich in Frage stellen. Und je schwieriger sozusagen politische Systeme werden, und umso schwieriger wird auch der Zusammenhalt der Gesellschaft. Mhm. Und da verschieben sich dann auch sozusagen die Standpunkte, wo man meint, Moral mit Political Correctness gleichsetzen zu können. Das sind aber zwei verschiedene Themen. Mhm. Das eine ist sozusagen das ethische Begreifen von Gesellschaften, die sozusagen bestimmte Parameter setzen, dass du dich freundlich, menschenwürdig und so weiter respektvoll verhältst und dem anderen seinen Lebensraum lässt, wie du das übrigens vom anderen auch verlangst, dass er dir deinen Lebensraum lässt. Und die und wenn das alles ins Wanken kommt, ja, dann vermischen sich die Begriffe. Und dann behaupten Leute, man muss sich so und nur so verhalten. Und dann stimmt nichts mehr. Also das stimmt auch nicht mehr der kulturelle Begriff. Das heißt, alles, was fremd ist, ist plötzlich, darf ich nur noch als Fremdes sehen, aber ich darf es mir gar nicht sozusagen anschauen und in Dialog treten und davon profitieren. Die Menschheit hat aber, und deswegen kulturelle Aneignung, die Menschheit ist dort, wo sie heute ist, dass sie einen Tisch entwickeln kann, dass wir auf einem Stuhl sitzen, dass wir auf Kloschüsseln sitzen, dass wir fliegen können, ja, ist im Grunde genommen, weil sich Menschen ausgetauscht haben.
Da muss ich jetzt, werde ich noch konkreter, ja, mit der Frage, wäre Blackfacing für Sie ein Problem? Könnte Helen Mirren bei Ihnen Golda Meir spielen und würden Sie einen Winnetou auftreten lassen? Würden Sie Texte von Schwarzen von einer Weißen übersetzen lassen? Oder anders gefragt, ich zitiere den Guardian, der geschrieben hat, nämlich zur Frage auch des Schauspielens, die tiefe Wahrheit jeder ausgegrenzten Identität kennen nur diejenigen, die diese Identität leben. Das heißt, es könnte eigentlich, das ist eigentlich fast schon ein Weggehen von der Idee des Theaters, nicht? Dass man eine Rolle spielt.
Ja, aber das finde ich nicht richtig. Ja.
Nicht richtig. Also Blackfacing wäre kein Problem.
Nein, weil du kannst es natürlich mit Masken machen. Ja. Du musst es so definieren, dass es nicht verletzend wirkt. Dass es nicht so wirkt, als würde ich jetzt behaupten, ich wüsste es. Aber wenn ich mich mit einer anderen Identität nicht beschäftigen kann und auseinandersetzen kann, und das tut Theater. Theater überlegt, wie habe ich einen Menschen zu verstehen, der nicht ich bin, sondern den ich versuche zu verstehen. Ja? Und deswegen die Diskussion ist gefährlich, aber auch notwendig. Ja. Ich sage schon, dass man darüber diskutieren muss, debattieren muss. Aber das Theaterspiel hat wirklich etwas für mich mit Rollenspielen zu tun, weil ich
man halt Brecht sich selbst.
Nein,
ne?
Das ist halt die Brechtsche Distanzierung. Ja, ja. Genau. Also die brauchst du, um sozusagen überhaupt einen Blick drauf zu werfen, eine andere Perspektive zuzulassen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, ich glaube nicht, dass nur einer, der sozusagen, jetzt zum Beispiel war ja die Diskussion bei Le Page, der über die Indianer sozusagen die spielen hat lassen von Weißen, von seinen Schauspielern, große Aufregung. Ich weiß nicht, warum die sich nicht beschäftigen sollen mit deren Verhaltensweisen. Ja? Und das ist auch nicht unbedingt despektierlich. Man muss natürlich im Spiel darauf achten, dass man das erkennt, dass das ein Spiel ist. Ja?
Also Helen Mirren dürfte durchaus spielen.
Und wie? Sie ist eine großartige Schauspielerin.
Genau. In den letzten eigentlich nach Covid musste man feststellen, dass immer weniger Besucher ins Theater kommen. Die Theater reden sich natürlich auch ein bisschen auf Covid aus. Ist dieser Besucherschwund ein Trend, der durch Covid nur beschleunigt wurde? Ist es etwas, was anhalten wird? Sehen Sie das als gefährlich fürs Theater an? Oder ist es vielfach nur eine Ausrede dafür, dass man fades, schlechtes Theater macht?
Ich glaube, also erstmal, glaube ich, muss man noch ein bisschen warten, bis sich die Häuser wieder. Also ich war gestern auch in einem Konzert, es war auch nicht ganz voll. Also ich glaube, alle Branchen haben ähnliche Probleme. Und es verschieben sich auch die Publika. Ja. Also es kommen Jüngere, die Mittelalterlichen kommen weniger, die Alten schon auch noch. Ja. Das Verhalten hat sich insofern verändert, dass man nicht mehr abonniert.
Klar, also nicht das haben mehr wir bei vordenkt, den Zeitungen in allen Bereichen.
Ja,
nicht?
Also, sondern dass man eher, ach, machen wir heute Abend was? Ja, gehen wir hin. Und das ist für Theater schwer planbar, für die gesamten darstellenden Künste. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal sagen, abwarten. Die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei und die Ängstlichkeiten auch noch nicht. Und was ich auch, ich würde es jetzt so sehen, es ist eine Aufforderung, darüber nachzudenken, wie müssen wir unsere Spielpläne gestalten, wie müssen Häuser bestellt sein. Also warum muss ein Theater immer nur am Abend aufmachen?
Ja.
Warum kann es nicht schon in der Früh ein Ort der Begegnung sein? Also wir kennen das ja zum Beispiel von London, das Royal National Theatre macht das schon seit Langem. Die haben das erweitert, haben wirklich sehr nachhaltig gearbeitet und haben das Haus ab 9 Uhr offen. Da sind Kaffeehäuser drin, Restaurants, da gibt es Bibliotheken, da gibt es Kinderkrabbelstuben. Du hast einfach eine Möglichkeit, dort hineinzugehen, zu arbeiten, dich aufzuhalten, zu essen, Kaffee zu trinken. Es ist einfach ein Kulturort für die Stadt.
Haben Sie das Gefühl überhaupt, dass das angelsächsische Theater auch ein bisschen Vorbild sein könnte, weil es publikumsnäher ist?
Naja, das würde ich nicht immer so sehen. Das ist auch manchmal ist sehr konservativ. Das ist sehr,
ich weiß, aber es ist mehr Schauspielertheater, weil natürlich oft die Schauspieler in Amerika mit ihren Gagen vom Films Theater finanzieren.
Ja.
Das heißt, die haben mehr zu sagen wie der Regisseur. Bei uns ist es ja umgekehrt.
Ja, es ist also mehr, es ist wirklich ein eher konservativerer Begriff vom Theater. Allerdings haben sie sehr viele Zentren, wo wirklich Neues zugelassen wird. Das vermischt sich aber nicht so.
Ja.
Aber das National Theatre ist für mich deshalb so ein Beispiel, wenn man einfach sieht, was man aus so einem Ort machen kann. Und ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, wofür sind diese Theaterräume da? Ja, das sind große Gebäude, wo man meiner Ansicht nach das viel offener denken sollte. Es funktioniert vielleicht nicht überall, aber ein Versuch ist es wert. Ja. Also auch dahingehend sozusagen umzudenken, nicht nur abends zu spielen, sondern auch zu schauen, dass der Ort, weil das sind ja schöne Räume zum Teil, die man einfach aufmachen muss für das Publikum, das da lebt und arbeitet.
Also Sie glauben zutiefst an die Zukunft des Theaters?
Ich glaube an alle Kunsttempeln, weil ich glaube, ohne denen geht das nicht. Mhm. Ja? Dass sie sich verändern müssen und dass sie immer wieder sich überprüfen müssen, also das halte ich für eine große Notwendigkeit.
Was hat sich Ihrer Meinung nach dramatisch verändert? Sie machen das jetzt schon eine geraume Zeit. Ja? Und was hat sich in den Jahren im Theater, auch in der Rolle des Theaters, wirklich vielleicht dramatisch verändert?
Also ich glaube, früher war es wirklich die moralische Anstalt, wo man sozusagen zur Anschauung hingekommen ist. Und es hat sich halt dann in den späten 60er und 70er Jahren doch massiv geändert. Also das, was in Frankreich zum Beispiel der philosophische Diskurs war, war im deutschen Sprachraum der Diskurs im Theater dann.
Ja.
Also wo das wirklich ein Ort geworden ist, der Auseinandersetzung, der politischen, sozialen und kulturpolitischen Auseinandersetzung, wo man versucht hat, auch neue Wege zu gehen und das Theater nicht als einen Ort zu sehen, wo man Mainstream oder wie soll ich sagen, das Gewohnte zeigt, sondern wirklich Aufbrüche zugelassen hat. Es ist so ein bisschen zu einem Forschungslabor auch geworden. Und insofern hat es eine Funktion im gesellschaftlichen Raum, die so wichtig ist für mich.
Sie haben als Frau ja eine tolle Karriere gemacht im künstlerischen Bereich. Haben Sie auch Nachteile erlebt? Und was kann man dagegen tun, dass es vielleicht solche Nachteile noch gibt? Sind Sie da eine Verfechterin des Proporzes?
Ja, bis zu einem gewissen Grad bin ich schon. Also ich habe hab an und für sich nie so in diesen Kategorien sagen wir, der Emanzipation, also wo man sozusagen die Frauen, ich war nie in Frauenbewegung drinnen, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich muss eigentlich durch das, was ich tue oder was ich leiste, meine Anerkennung finden. Und trotzdem muss ich sagen, mit den Jahren habe ich dann schon gespürt, dass es nicht ganz einfach ist. Also wenn man jünger ist, geht man drüber. Ja, da hat man ja
wieder. Obwohl sie ja eine super Karriere gemacht haben, trotzdem. Ja, ja. Aber sie glauben, es war schwerer manchmal.
Also manchmal sich durchzusetzen, also dass man sich als Frau so Fragen stellen hat, das war in Frankfurt, weil mich einer mal gefragt hat, können Sie überhaupt Zahlen lesen? Ja. Also irgendwie, ich weiß noch, Reich Ranitzky hat mir mal gesagt, ja, ich habe gehört, Sie haben gerade erfolgreich die Volksschule absolviert. Also ich habe gesagt, einem Mann hätten Sie das nicht gesagt. Ja. Also das war dann charmant und witzig. Ja. Man hat sich dann umarmt und ist dann weitergegangen. Aber es ist, also Frankfurt, da habe ich schon gemerkt, dass das am Anfang für die auch neu war, dass da eine Frau so eine große Institution leitet. Und da war auch ein bisschen die Angst, ich komme ja irgendwie nicht ganz klassisch vom Theater, sondern von der bildenden Kunst eher. Und haben gesagt, was macht die da hier eigentlich in so einem Tempel? Und also da musste man sich irgendwie ein bisschen aneinander gewöhnen.
Es hat auch massive Reibungen gegeben, wie ich mich erinnere. Ich glaube, es gab auch einen Konflikt mit einem Journalisten, ich will jetzt seinen Namen gar nicht erwähnen, ja, der sich echauffiert hat, weil er einen Schauspieler ihn offenkundig beleidigt hat. Ja.
Ja.
Und vielleicht auch zu diesem Verhältnis, ich will nicht ins Detail gehen mit dieser Geschichte, aber ins Verhältnis Theater, Medien, oder Ihr Verhältnis dann zu den Medien. Ja, haben Sie sich sehr oft ärgern müssen?
Nein.
Nein.
Es ist so, dass man... Also ich halte Medien für einen ganz wesentlichen Anteil in diesem ganzen Diskurs. Ja. Also wenn ich diese kritische Instanz nicht habe, dann habe ich keinen Überprüfungsmodus. Und den brauchst du, wenn du
kennst. Und auch Verbreitung, nicht?
Ja, natürlich. Ja. Also es ist also ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Instrument ist, auch für ein demokratisches Verständnis. Und manchmal wünscht man sich, dass Journalisten auch genauso überprüft werden, wie wir überprüft werden und kritisiert werden. Aber es ist als Korrektiv und als kritische Instanz für einen selbst, dass du schaust, stimmt das, was du tust? Wen sprichst du an? Also du musst ja so quasi immer, du suchst ja den Dialog. Du machst ja nicht die Kunst nur für dich, sondern machst die für ein Publikum und für Menschen, die da vor Ort leben. Und das ist... deswegen habe ich da kein gestörtes Verhältnis zum Journalismus. Ja. Das war, in Frankfurt war das zugegebenermaßen einfach, glaube ich, einfach eine Erregung, die es nicht wirklich wert war. Aber das kann passieren. Ja? Hat sich einer halt verletzt gefühlt und hat dementsprechend überreagiert, was nicht gut für ihn war und uns Schwierigkeiten bereitet hat. Aber das Haus hat jetzt nicht dementsprechend gelitten. Ja.
Nein, aber apropos Erregung. Ich meine, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo es wirklich heftige Kulturkämpfe gab. Ich erinnere mich an Ursula Pasterks Aussage, das Kulturressort sei ein Ideologieressort. Es gab die Debatten um Peymann, es gab die Debatten um Bernhard, um die Kunsthalle am Karlsplatz, um türkische Fahnen auf der Halle, die Zermoglu damals auf die Halle gegeben hat. Das heißt, Kulturpolitik war in den Medien präsent, auch das Verhältnis der Kulturpolitik zu den Kulturinstitutionen. Man hat heute das Gefühl, dass es niemand mehr interessiert, dass das zurückgeht.
Naja, vielleicht ist sozusagen der politische Charakter zieht sich vielleicht mehr in die Arbeiten hinein. Ich glaube, dass wir in den 80er, 90er Jahren, auch noch im Anfang des 21. Jahrhunderts sehr wohl Möglichkeiten gesucht haben, die Kunst als einen politischen Akteur auch zu sehen, aber nicht parteipolitisch, sondern einfach sich für gesellschaftliche Prozesse zu interessieren. Klar, da war Zermoglu auch, der Kanak-Attack gemacht haben im Schauspiel Frankfurt, da haben sich wie Schlingensief sozusagen seine Pfahlbauten gemacht hat, haben sich alle aufgeregt.
Das waren große Debatten, nicht?
Ja, aber das war gut. Ja, ja. Ich finde, absolut. Da haben alle sich aufgeregt.
Aber die fehlen doch zur Zeit ein bisschen.
Im Augenblick sind sie nicht wirklich vorhanden. Ja, man erregt sich über Aufführungen, aber man sieht sie nicht als einen notwendigen Prozess. Ja. Und die Theater, glaube ich auch, haben manchmal den richtigen Druck, Mainstream zu machen. Das heißt, sie müssen Publika generieren. Ja. Also das, und darüber übersieht man dann sozusagen den Mut, auch ungewöhnliche Projekte zuzulassen. Es gibt aber einige Theater, die es sehr wohl tun und die schätze ich
du
sehr.
Du hast mit Erfolg dann auch. Ja?
Natürlich. Mhm. Die kämpfen dann manchmal noch mit Publikum, ja, aber ja. wir wissen, das baut sich auch auf. Mhm. Man muss sich Zeit geben. Ja? Mhm. Man kann nicht immer erwarten, dass einer anfängt und schon ist die Bude voll. Nein, es braucht seine Zeit.
Zuletzt vielleicht noch, wie sehen Sie die Wiener Theaterszene zurzeit? Braucht sie noch mehr Schwung oder ist sie eigentlich spannend oder wie sehen Sie es?
Ich glaube, es ist wirklich schwierig, weil es hat neue Bestellungen gegeben und danach ist die Pandemie gekommen.
Ja.
Und also da fällt die Beurteilung, glaube ich, ein bisschen, also man muss sie, glaube ich, sehr differenziert betrachten und ich würde im Augenblick nicht wirklich ein Urteil abgeben wollen, weil es sind Sachen, die mich sehr interessieren.
Ja.
Also ich muss sagen, das Volkstheater finde ich spannend, wie sich das entwickelt. Und die größeren Tanker haben es überall schwer gehabt. Ja, also auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Alle großen Häuser waren schwierig zu bestellen.
Ja.
Und die kommen auch schwierig wieder in die Gänge. Die kleineren Einheiten haben es da ein bisschen leichter.
Dann abschließend Burgtheater. Sie haben sich nicht beworben, nehme ich an. Würden Sie es noch gerne machen?
Nein. Nein.
Das ist ein klares Nein. Frau Schwäger, herzlichen Dank fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.
Danke auch.